Schönen guten Abend, Freunde. Ich wünsche euch fröhliche Ostern oder wie die Kuhjungen, die Cowboys sagen, fröhliche Western. Da treffen sich zwei in der Wüste bei 50 Grad im Schatten. Den Schatten spendet ein Kamel. Auf dem Kamel sitzt einer drauf und der begegnet einem, der läuft durch die Wüste und hat eine Autotüre unterm Arm. Und er sagt ja auf dem Kamel, wo willst du mit dem Ding hin? Da sagt er, du glaubst gar nicht, wie angenehm das ist, wenn ich die Scheibe runterlasse und mir den Fahrtwind ins Gesicht blasen lasse. Um frische Luft geht's auch heute Abend in unserem Gottesdienst. Ich begrüße euch deshalb mit einem Wort des Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche in der DDR, Bischof Dr. Werner Krusche. Der hat auf dem Kirchentag in Halle gesagt: Uns Christen ist im Hause des Sozialismus das Altenteil zugedacht. Vielleicht auch das Sterbezimmer. Das sollten wir nicht tragisch nehmen, sondern in dieses uns zugesagte Sterbezimmer die Frischluft der Auferstehung blasen. Genau darum geht's auch heute Abend. Ich wünsche allen unter euch, die den Kanal voll haben, die resigniert sind, die nicht mehr weiter können oder wollen, dass sie wieder frischen Wind für ihr Leben kriegen. Liebe Freunde, zum 100. Geburtstag von Lenin hat Leonid Brezhnev gesagt: Lenin lebte, Lenin lebt, Lenin wird leben. Damit hat er gemeint, die geschichtliche Bewegung, die Lenin geformt hat, die lebt. Seine Ideen sind wirksam, seine Sache geht weiter, sein Werk lebt. Nur in diesem Sinne hat der Satz Lenin lebt einen Sinn. Denn ansonsten weiß ja jeder, dass Lenin schon lange tot ist. Kein Mensch meint, dass Lenin in Wirklichkeit lebt. Ganz im Gegenteil, als größte Sehenswürdigkeit in Moskau kann man ja auf dem Roten Platz den toten Lenin in seinem Mausoleum besuchen. Der Satz Lenin lebt ist also nicht wörtlich, sondern symbolisch gemeint. Ist ja klar, darüber gibt es gar keine Debatte. Nun laufen heute überall, zum Beispiel hier in dieser Kirche, Menschen rum, die haben so ein kleines rotes Abzeichen anstecken und da steht drauf, Jesus lebt. Und das ist nun nicht symbolisch, sondern das ist wörtlich gemeint. Der Jesus, der vor 2000 Jahren auf dieser Erde gewesen ist, der im Beisein von Zeugen in aller Öffentlichkeit gekreuzigt worden ist und starb und begraben wurde, der ist aus dem Grab rausgekommen. Der ist zu seinen Jüngern gekommen, er hat mit ihnen geredet. Der redet heute zu uns und wir können mit ihm reden. Das ist ja der Grund, warum wir überhaupt hier zusammen sind, weil wir einen lebendigen Herrn haben. Jesus lebt. Diese Behauptung halten viele natürlich für den letzten Husten. Und die Ersten, die das als frommen Huck auf abgetan haben, das waren die engsten Freunde von Jesus, seine Jünger. Von Hause aus waren das Fischer. Die kannten weiter nichts als Fische, Flunder, Makrele, Hering, Hering, Makrele, Flunder. Und dann lernten die eines Tages Jesus kennen und er zeigte ihnen eine ganz neue Welt. Und er nahm sie mit auf die große Reise und dann ging es 3 Jahre lang durch das ganze Land, kreuz und quer. Am Schluss nach Jerusalem in die Landeshauptstadt, im Triumphzug dort rein, die Bevölkerung bildet Spalier und schreit Hosianna. Aber nach diesem Höhepunkt, da geht's mit rasender Geschwindigkeit bergab. Jesus wird gefangen, gefesselt, gefoltert, verhört, gekreuzigt, begraben. Und ehe die Jünger überhaupt begriffen haben, was los ist, da dämmert ihnen, es ist Schluss, aus, alles vorbei. Die Jesusbewegung ist geplatzt, Jesus ist tot. 3 Tage lang sind die Jünger wie vor den Kopf geschlagen. Es ist alles im Eimer und um das Maß voll zu machen, ist am Schluss sogar noch die Leiche von Jesus verschwunden. Ein paar Frauen sind zum Grab gegangen, aber das Grab war leer. Und die Frauen hatten behauptet, da wären 2 Männer gewesen, Engel, und die hätten gesagt, Jesus wäre gar nicht mehr tot, der wäre auferstanden und wäre lebendig. Aber so heißt es hier im Lukas-Evangelium, es erschienen den Jüngern diese Worte, als wären's Märchen. Und glaubten ihnen nicht. Mit einem letzten Rest von Hoffnung waren sie selber beim Grab, aber da war wirklich nichts mehr zu machen. Das Grab war leer, kein Jesus zu sehen, weder ein Toter noch ein Lebendiger. Der Jesus, von dem sie so viel erwartet hatten, war eine Enttäuschung. Die Pleite war komplett. Und dazu kam dann noch die Angst, verhaftet zu werden. Denn nachdem man die Anführer umgebracht hatte, da lag es ja nun nahe, dass auch die Anhänger liquidiert und inhaftiert und interniert oder wie man heute sagt, isoliert werden. Also Licht aus, Türen zu, Fenster dicht. Hinter verschlossenen Türen versammeln sich am Abend die Jünger und sie haben Angst. Und da, so steht's im Johannesevangelium Kapitel 20, da kam Jesus und trat mitten ein und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Die Jünger, das waren nicht alle an diesem Abend. Einer war an dem Abend nicht mit dabei, das war der Thomas. Der Thomas, der hatte Jesus ganz besonders lieb gehabt und deswegen hatte ihn sein Tod ganz besonders hart getroffen. Der war restlos zusammengebrochen, der hatte sich verkrochen irgendwohin, der wollte mit keinem Menschen mehr reden, auch mit seinen Kumpels nicht. Der war einfach fertig und außerdem war er ein Pessimist. Ihr wisst, es gibt Menschen, die sehen alles von der negativen Seite. Sie finden überall ein Haar in der Suppe. Manche finden bloß deshalb ein Haar in der Suppe, weil sie jedes Mal, wenn sie davor sitzen, so lange mit dem Kopf schütteln, bis eins reinfällt. Und so einer ist der Thomas gewesen. Von dem ging eine lähmende Wirkung aus, eine Hoffnungslosigkeit, eine tiefe, müde Resignation. Zum Beispiel wollte Jesus mal mit seinen Jüngern nach Judäa gehen und dort hatten den die Leute vorher schon mal steinigen wollen. Und da wollen jetzt die Jünger Jesus zurückhalten und sagen, du wirst doch nicht dahin gehen, wo die dich umbringen. Und der Thomas, der sagt, flügellahm, lasst uns mit ihm ziehen, damit wir mit ihm sterben. Kommt, lasst uns sterben, das ist vielleicht der traurigste Satz, der im Neuen Testament steht. Und solche Sprüche hatte der Thomas drauf. Das war eben ein Mensch, der von vornherein bei jeder Schwierigkeit resignierte. Solche Menschen gibt's viele, auch unter jungen Menschen. Da gibt's viele, die kommen ja vor wie so Mehlsäcke auf Beinen. Die kämpfen überhaupt nicht mehr. Die reagieren auf keine Herausforderung. Die lassen immer gleich die Arme hängen.
Ja, eben nichts zu machen. Sinnlos. Asche.
Ich denke, die Resignation. So dieses alles einfach an sich ablaufen lassen, das ist eine der größten Gefahren unserer Zeit. Und diese Gefahr, die wird immer größer. Und ich bemerke diese Resignation nicht bloß an anderen Menschen, ich bemerke sie auch an mir selber. Eine Hoffnung nach der anderen muss ich begraben. Zum Beispiel die Hoffnung, reisen zu können, die Welt sehen zu können. Die Hoffnung, dass ich meine Freunde und Verwandten im anderen Teil Deutschlands besuchen darf. Seit neuester Zeit. Seit neuester Zeit dürfen mich meine Verwandten nicht mal hier in dieser Stadt mehr besuchen. Ich habe meine Zuflucht beim alten Vater Goethe gesucht. Der hat geschrieben, mir ist nicht bange, dass Deutschland eins werde, dass der deutsche Taler und Groschen im ganzen Reiche gleichen Wert habe, dass mein Reisekoffer durch alle deutschen Länder ungeöffnet passieren kann. Ja, der Geheimrat, der hatte eben noch so gewisse Illusionen. Aber der sagt hier, mir ist nicht bange. Leute, ich muss euch sagen, mir ist bange. jedenfalls manchmal, dass ich das alles eben nicht mehr erleben werde. Es wird vieles schlechter statt besser. Und da nützt es mir auch nichts, wenn ich in der Zeitung das Gegenteil lese. Da lese ich zum Beispiel, ich weiß ja nicht, was ihr für Zeitungen lest. Also ich lese da zum Beispiel, schöner unsere Städte und Dörfer als je zuvor. Also ich habe noch nie in meinem Leben so viel Schmutz und so viel Hässlichkeit gesehen wie in unserer Stadt. Das ist ja klar, wenn wochenlang die Asche nicht geholt wird und die Leute dann die Asche einfach auf die Straße kippen. Dem Beispiel von denen folgen, die die Asche durch die Esse pusten und zentnerweise über unsere Häupter ausgießen. Und die rücksichtslose Wurstigkeit, mit der sich so die Stadtverwaltung und die Bevölkerung das ansieht, das ist eben eine im wahrsten Sinne des Wortes übelriechende Resignation. Das regt sich schon gar keiner mehr drüber auf. Außer wenn sich mal einer drüber aufregt, wie ich jetzt, da regen sich welche drüber auf. Aber nicht über die Sache, sondern dass ich mich drüber aufrege. Alle zucken mit den Schultern, sagen, es gibt keine Leute, keine Mülltonnen, kein Diesel. Man muss sich dran gewöhnen. Genau das ist eben die schlimme Resignation, dass wir uns Schritt für Schritt an solche Zustände gewöhnen. Und dabei ist das bloß ein Problem der Umweltverschmutzung. Viel schlimmer ist es ja bei den Problemen der Inweltverschmutzung. Auf den Neujahrskarten, die ich gekriegt habe, da ist mir mehrmals ein Wort begegnet, das habe ich bisher noch nie auf einer Neujahrskarte gelesen. Das war das Wort Angst. Da wurde zum Beispiel ein neues Jahr ohne Angst gewünscht. Tief in den Menschen, da sitzt die Angst. Und die breitet sich aus wie so ein Krebsgeschwür, diese Angst vor der Zukunft. Vor der Krankheit, vor der Ungewissheit, vor einem möglichen Krieg. Und viele haben heute das Gefühl der Ohnmacht, dass sie gegen die Lawine, die da über uns anrollt, einfach nichts ausrichten können. Und viele haben den Eindruck, sie könnten gegen die Aufrüstung nichts oder überhaupt nichts oder nur wenig tun. Und sie resignieren. Und am größten ist die Gefahr der Resignation jetzt bei denen, die deshalb, weil sie für Frieden und Aufrüstung sind, in Schwierigkeiten geraten. Ich denke dabei an diejenigen, die den Aufnäher tragen mit der sowjetischen Plastik und dem Bibelwort. Ich möchte dazu jetzt noch einmal die Kanzelabkündigung verlesen von unserer Synode, die schon einmal in den Gottesdiensten verlesen worden ist, für die, die nicht in der Kirche gewesen sind. Unsere Synode hat folgende Kanzelabkündigung beschlossen. Der Einsatz für den Frieden ist in letzter Zeit immer dringlicher geworden. Viele Christen unseres Landes haben ihre Mitverantwortung für die Erhaltung des Friedens erkannt und durch verschiedene Initiativen zum Ausdruck gebracht. Dazu gehört auch, dass junge Christen den Aufnäher der letzten Friedensdekade tragen. Er zitiert das Bibelwort aus Micha 4,3, Schwerter zu Pflugscharen, und zeigt das von der Sowjetunion der UNO geschenkte Denkmal, das dieses Bibelwort darstellt. Von staatlicher Seite ist uns in den letzten Tagen erklärt worden, das Tragen dieser Aufnäher in der Schule und in der Öffentlichkeit werde nicht länger geduldet. Es sei zur Bekundung von staatsfeindlicher Gesinnung und der Beteiligung an einer illegalen politischen Bewegung missbraucht worden. Harte Konsequenzen werden denen angedroht, die nicht bereit sind, den Aufnäher zu entfernen. Wir nehmen diese Haltung staatlicher Stellen mit tiefer Betroffenheit zur Kenntnis. Wir weisen die darin enthaltenen Unterstellungen entschieden zurück. Zwar gibt es Jugendliche, für die das Tragen dieses Zeichens Ausdruck einer insgesamt kritischen Haltung ist. Das ändert aber nichts daran, dass junge Menschen sich auf diese Weise öffentlich zu ihrer Verantwortung für den Frieden und zu diesem Zeichen der Hoffnung bekennen. Die Aufnäher zeigen eine deutlich auf Abrüstung zielende Aussage. Das Verbot, den Aufnäher zu tragen, zerstört auf nachhaltige Weise das Vertrauen dieser jungen Menschen. Es erschwert das Gespräch mit ihnen, zumal dieses Nein nicht das erste zu Friedensinitiativen aus ihren Reihen ist. Es ist nicht unsere Aufgabe als Kirche, den jungen Menschen in dieser Lage eine Anweisung zu geben. Wir müssen aber auf die angedrohten Konsequenzen hinweisen und deutlich sagen, wir haben keine Möglichkeiten mehr, die Träger des Aufnähers davor zu schützen. Es geht nicht allein um das Tragen der Aufnäher. Es geht um die Verantwortung für den Frieden, die sowohl dem Staat als auch jedem Einzelnen von uns aufgetragen ist. Wir halten es für einen schwerwiegenden Fehler, dem dafür wach gewordenen Bewusstsein mit Verboten zu begegnen. Das Anliegen unserer christlichen Friedensverantwortung wird weitergehen. Dabei muss die prägende Kraft des Evangeliums deutlich bleiben. Was meinen wir damit? Uns bedrängt die Erkenntnis, die wir mit vielen teilen, dass ein Krieg mit dem Einsatz heutiger Waffensysteme keine Sieger mehr kennt. Auch das Gleichgewicht der Abschreckung wird immer unsicherer. Es muss zur Erhaltung des Friedens der Weg der Abrüstung gewagt werden. Dabei ist Frieden nach unserer Überzeugung nicht von Versöhnung und Gerechtigkeit zu trennen. Wir vergessen nicht, dass aller Frieden so lange unvollkommen bleibt, wie er nicht den Frieden mit Gott einschließt. Wir übersehen auch nicht die Verantwortung unseres Staates für den Schutz seiner Bevölkerung. Es sind Schritte notwendig und möglich, durch Verzicht auf eigene Rüstungsmaßnahmen den Frieden sichern zu helfen. Wir begrüßen solche Schritte, auch wenn sie klein sind. Es sind Schritte notwendig und möglich, durch Vertrauen den Frieden sichern zu helfen. Vertrauen wird vor allem durch Offenheit gewonnen, auch und gerade im Blick auf eigene Schwächen. Es sind Schritte notwendig und möglich, durch Versöhnung den Frieden sichern zu helfen. Versöhnung wird vor allem durch das Hören aufeinander gewonnen, durch die Bereitschaft zu Verständigung und Ausgleich. Was können wir tun? Wir lernen von Jesus, dass zeichenhaftes Handeln des Einzelnen wirksam ist, gerade auch dann, wenn dieses Handeln in das Leiden führt. Wir dürfen in jedem Fall mit unserem Herrn rechnen. Er steht zu uns, wenn wir ihm vertrauen. Wir können für den Frieden beten. Wir können das gemeinsam und regelmäßig tun. Wir suchen das Gespräch und brauchen dafür Veranstaltungen im Rahmen des Friedensauftrages der Kirche. Wir bringen unsere Überzeugung offen zum Ausdruck, wo sich dazu Gelegenheit bietet. Wir werden das nicht selbstsicher und überheblich tun. Wir werden darauf achten, dass unser eigenes Verhalten durch Offenheit, Sachlichkeit, Versöhnungsbereitschaft ein Friedenszeugnis ist. Wir werden uns sowohl gegen eine Verkürzung und Zensur der biblischen Botschaft als auch gegen ihre Vermengung mit politischen Zielsetzungen wehren. Wir werden fürbittend für die eintreten, die in der Frage des Wehrdienstes Entscheidungen zu treffen haben. Dabei wissen wir uns in Übereinstimmung mit der Erklärung der Konferenz der evangelischen Kirchenleitung in der DDR vom 14.03.82. Wir erklären wie sie. Junge Männer in unseren Gemeinden ringen vor Gott um Antwort auf die Frage, ob sie ihren Wehrdienst bei den bewaffneten Einheiten der NVA aufnehmen. Ob sie sich für den Dienst bei den Baueinheiten entscheiden oder ob sie den Wehrdienst ganz verweigern sollen. Wir halten daran fest, dass Christen auch in unserer Zeit trotz des erhöhten Risikos den Dienst in der Armee wagen können. Wir betonen, dass die jungen Christen in den Baueinheiten, ja auch die Wehrdienstverweigerer im Gefängnis, ein Zeichen für die Abrüstung und nicht gegen den Staat geben wollen. Wir stehen zu den jungen Christen, die mit Worten oder Taten anzeigen, dass auch die Friedensbemühungen unseres Staates den christlichen Abrüstungsimpuls nicht erübrigen. Wir werden nach Möglichkeiten für den Dienst im sozialen Bereich suchen. Die Bitte junger Menschen, solchen Dienst als Wehrersatzdienst tun zu können, ist bekanntlich abgelehnt worden. Dienst im sozialen Bereich ist jedoch dringend nötig. Wir bemühen uns in Zusammenarbeit mit der Inneren Mission und staatlichen Stellen hierfür konkrete Angebote zu machen. Wir denken an Einsätze in Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitswesens, in der Gemeindediakonie oder an die Zuwendung zu einzelnen Behinderten und Gefährdeten. Das Friedensforum am 13. Februar 1982 in der Dresdner Kreuzkirche hat gezeigt, wie viele Menschen, auch Christen, von der Sorge um den Frieden bewegt sind und wie nötig das Gespräch mit der jungen Generation über die Bewahrung des Friedens ist. In einem Gebet an diesem Abend hieß es: Christus, lass dich hereinziehen in unsere Angst, in unsere zögernden Schritte. Du, Christus, unser Friede, sei Frieden für uns. Soweit diese Kanzelabkündigung. Und ich denke, es ist ja uns allen klar, dass durch die staatlichen Maßnahmen gegen die Aufnäher Verbitterung und Resignation ausgelöst worden ist. Und ich muss euch gestehen, dass ich selber immer wieder alle meine Kräfte zusammennehmen muss, um gegen das Gift der Resignation, was in mir aufsteigt, und der Verbitterung anzugehen. Die Frage ist bloß, wo kriegen wir diese Kräfte eigentlich her? Ich möchte euch sagen, ich beziehe diese Kraft von dem auferstandenen Jesus. Das ist meine Kraftquelle. Und das kann auch deine Kraftquelle sein. Und um das zu erklären, will ich jetzt die Geschichte weitererzählen, die ich angefangen habe, die Geschichte von dem Thomas. Der Thomas hatte keine Kraft mehr. Der hatte resigniert. Das war einer von denen, die keine Hoffnung mehr sahen. Der war fertig. Bei dem lief nichts mehr. Und als der eines Tages mal bei seinen Kumpels vorbeikommt, da kann er überhaupt nicht begreifen, warum die alle wie aus dem Häuschen sind. Die schnattern alle auf ihn ein und sagen: Mann, du hast was verpasst. Du kannst deinen Trauerflor abmachen. Jesus lebt, der ist gar nicht tot. Der war hier. Solche Augen macht der Thomas. Ja, hier in dem Zimmer, wo du stehst, da hat Jesus gestanden, an der gleichen Stelle. Der hat mit uns geredet, wir haben es gehört, mit unseren eigenen Ohren. Der Thomas kann bloß abwinken. Der sagt: Ihr spinnt ja. Ihr seht ja in eurer Angst schon Gespenster. Ich lasse mich doch von euch nicht auf den Arm nehmen. Ich glaube nur an Tatsachen, sagt der Thomas. Ich glaube nur das, was ich sehe. Und gesehen habe ich mit meinen Augen, wie Jesus am Kreuz hing und begraben wurde. Und in sein Grab habe ich auch reingeguckt mit meinen Augen, sagt der Thomas. Das war leer. Ich gebe zu, die Leiche war weg, aber was weiß ich, vielleicht hat sie einer geklaut, das wird sich schon eine Erklärung finden. Aber von euch lasse ich mir doch nicht erzählen, dass Jesus rumläuft und redet. Wenn ich den nicht anfassen kann, sagt Thomas, wenn ich den nicht berühren kann, wenn ich nicht mit meiner Hand seine Hand anfassen kann und meine Hand in seine Seitenwunde legen kann, wenn ich den nicht betasten und testen kann, dann glaube ich es nicht. Der Thomas, der möchte gerne glauben, aber er kann nicht, weil er zweifelt. Nun gibt es ja Typen, die ziehen grundsätzlich alles in Zweifel, außer ihren eigenen Verstand. Aber so einer war der Thomas nicht. Das war kein intellektueller Spinner, der grundsätzlich alles in Zweifel zieht. Sondern er wollte einfach Klarheit haben, stimmt das nun mit dem Jesus oder stimmt das nicht? Hauen die mir die Taschen voll? Oder kann ich es glauben? Für den Thomas, da war Glaube an Jesus nicht wie so eine Anstecknadel, die man drauf machen kann und dann, wenn das Leben schwierig wird, spätestens am Tage der Stabi-Prüfung wieder runterschraubt. Sondern für den Thomas, da war Jesus Lebensinhalt, das war alles. Und deshalb kommt es ihm darauf an, dass er feststellt, entweder ist Jesus wirklich tot, dann ist alles sinnlos für mich, oder er lebt. Und dann kann ich weitermachen. Dann hat das Leben für mich wieder einen Sinn. Aber einfach blind glauben, das konnte der Thomas nicht. Kein Mensch verlangt von dir, dass du blind glaubst, wenn ich hier sage, Jesus lebt. Ich verlange von dir bloß, wenn es dich wirklich ehrlich interessiert, dass du die Sache testest. Und zwar so, wie jeder Wissenschaftler eine Sache testet, deren Wahrheit er erfahren will. Zum Beispiel gehört zu einem ehrlichen Test, dass man sich von der Sache, die man testen will, nicht entfernt, sondern möglichst nah rangeht. Also angenommen, dir sagt einer, die Buddhis spielen in der Stadthalle. Du rennst ja nicht raus in den Zeisigwald. Die Buddhis sind zwar ziemlich laut, aber bis dorthin hörst du die bestimmt nicht. Sondern, wenn du die erleben willst, musst du dorthin gehen, wo sie auftreten, eben in die Stadthalle, ist ja klar. Dir sagt einer, Jesus lebt. Da hat es auch keinen Zweck, dass du rausrennst in den Zeisigwald, in die Natur, wo die Vöglein zwitschern und die Schneeglöckchen ein neues Jahr einläuten. Da hörst du die Stimme von Jesus nicht. Sondern wenn du Jesus erleben willst, musst du dorthin gehen, wo er ist. Er hat nämlich gesagt, wo zwei oder drei zusammen sind in meinem Namen, in der Gemeinde, da bin ich. Der Thomas begreift, es hat keinen Zweck, wenn ich mich von den anderen absondere. Da werde ich Jesus nicht finden. Um das nachzuprüfen, ob die spinnen, muss ich mal mit denen leben. Und um seinen Jesus-Test zu machen, kehrt er in den Kreis der Jünger zurück. Und es vergeht ein Tag nach dem anderen und es passiert überhaupt nichts. Kein Jesus zeigt sich. Und allmählich verliert der Thomas die Geduld. Und sagt, da bitte, da habt ihr's. Ich hab's ja gleich gesagt. Das habt ihr euch alles bloß eingebildet. Das sind Illusionen. Der Jesus ist tot, gebt's doch endlich zu. Der kommt nicht wieder. Nach 8 Tagen kommt Jesus doch. Johannes Evangelium Kapitel 20, Vers 26. Und nach 8 Tagen waren wieder seine Jünger drin und Thomas mit ihnen. Kommt Jesus, da die Türen verschlossen waren, und tritt in die Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Jesus verurteilt den Thomas wegen seines Unglaubens nicht. Jesus ist kein Parteichef, der ängstlich um seinen Thron bangt und jeden Kritiker an die Wand stellt. Der wird nicht gleich nervös. Der wird nicht gleich nervös, wenn einer mal einen Zweifel äußert. Der beantragt kein Disziplinarverfahren gegen Thomas wegen Zweifel an der Führungsspitze. Der schließt ihn nicht. Der schließt ihn nicht wegen mangelnder Linientreue aus. Und er tritt ihm auch nicht mit der geballten Faust entgegen, sondern mit ausgebreiteten Armen und sagt, Friede sei mit euch. Wer das sagt, der kann hinterher nicht einen Zweifler oder Abweichler fertig machen. Und umgekehrt, wer Zweifler und Abweichler und Andersdenkende und Abirrende fertig macht, der meint, wenn er von Frieden redet, was anderes als Jesus. Friede sei mit euch, das sagt er zu allen. Und dann wendet er sich an den einen, diesen Zweifler, und wendet sich dem ganz persönlich zu. Die anderen, die dabei stehen, die spielen jetzt auf einmal keine Rolle mehr. Es geht jetzt nur noch um ein Zwiegespräch zwischen Jesus und diesem einen Menschen. Ich spreche jetzt auch nicht mehr euch alle an. Die vielen unter euch, die Jesus schon begegnet sind, die sind jetzt nicht dran. Ihr gehört zu den Glücklichen, die wissen, dass Jesus lebt. Und ihr braucht jetzt nichts anderes zu tun, als für die zu beten, die das noch nicht wissen. Und an die wende ich mich jetzt. Ich wende mich jetzt an die unter euch oder meinetwegen an den einen unter euch, der heute Abend hier sitzt und sagt, Mensch, haut der mir die Taschen voll oder ist das wahr? Sind die alle verrückt? Spinnen die oder lebt dieser Jesus wirklich? Ich möchte dir als erstes sagen, du brauchst dich wegen deiner Zweifel nicht zu schämen. Zweifel sind normal. Lieber ehrlich gezweifelt als fromm geheuchelt. Es hat mal einer gesagt, man kann niemals überzeugt sein, wenn man niemals mit Vernunft gezweifelt hat. Gerade durch Zweifeln und den Fragestellen kommst du Jesus näher. Und wenn du zweifelst, da bist du der Wahrheit ganz nahe. Hinter dem Zweifel von Thomas, da steckt ein Glaube. Da steckt mehr Glaube dahinter als hinter den Lippenbekenntnissen von Leuten, die bloß nachplappern, was andere sagen. Und das Zweite, Jesus kennt deine Zweifel und er hält deine Zweifel aus. Nur die Lüge fürchtet den Zweifel, weil sie die Entlarvung befürchten muss. Die Wahrheit braucht den Zweifel nicht zu fürchten, einfach deswegen, weil sie die Wahrheit ist. Und Jesus hat mal von sich selber gesagt, ich bin die Wahrheit. Und deshalb kann sich es Jesus leisten, mit einer großen Gelassenheit Zweifel auszuhalten. Und noch bevor der Thomas auch nur einen einzigen Ton gesagt hat, da sagt Jesus zu ihm, Thomas, komm näher, komm ruhig an mich ran. Ich lass dich hautnah an mich ran, bitte fass mich doch an. Du kannst es nachprüfen. Du darfst mich erfahren, du darfst mich fühlen. Das steht nicht hier im Johannesevangelium drin, ob der Thomas wirklich Jesus angefasst hat. Aber das ist auch nicht so entscheidend für uns. Jedenfalls steht hier, dass da, als Jesus zu ihm sagte, sei nicht ungläubig, sondern gläubig, Thomas ihm antwortet und spricht, mein Herr und mein Gott. Das ist das eigentliche Osterbekenntnis. Mit diesem Satz ist aus dem ungläubigen Thomas ein Gläubiger geworden. Den Glauben heißt ja nicht für wahr halten, dass Jesus lebt. Das glauben die Teufel auch. Sondern Glauben heißt, dass ich Jesus als den Herrn meines Lebens annehme, anerkenne, anbete. Mein Herr und mein Gott, dass ich ihm jetzt gehorche, jetzt vertraue, jetzt mit ihm lebe. Das heißt Glauben. Der Thomas, der wollte erst was fühlen und dann glauben. Aber das geht nicht. Für dich jedenfalls gilt die umgekehrte Reihenfolge. Erst glauben und dann fühlen. Und wenn du Jesus dein Leben gibst und an ihn glaubst, da wirst du mindestens drei Dinge fühlen. Du wirst erstens seinen Frieden fühlen. Wir leben in einer äußerst gefährdeten Welt mit viel Unfrieden. Und es ist möglich, in einer solchen kaputten Welt zu leben, als ein Mensch, der Friede im Herzen hat. Das, wonach du dich gesehnt hast, ein Leben lang, bewusst oder unbewusst, nämlich, dass du Frieden kriegst in dein Leben, das kriegst du bei Jesus. Du wirst zweitens spüren seine Freude. Das heißt nicht, dass du immer bloß lachend durchs Leben gehst, überhaupt nicht. Sondern der Weg mit Jesus ist ein Weg des Leidens. Das wird ja immer mehr Menschen heute klar. Aber weißt du, wenn ich wissen kann, ich habe ein gutes Gewissen. Ich stehe auf der Seite der Wahrheit, das ist eine Freude, das ist eine sagenhafte Freude. Und dann wirst du als drittes spüren, Kraft. Du wirst die Kraft fühlen, gegen die Resignation anzugehen. Du kriegst die Kraft, die Sinnlosigkeit auszuhalten und mit der Angst fertig zu werden. Die Lage in unserer Welt ist beängstigend. Und es gibt Menschen, die einem Angst machen, die mir Angst machen. Jesus hat mal gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Das kriegen wir sowieso nicht los. Aber verstehst du, wie wirst du mit der Angst fertig? Was machst du denn? Der Alkohol hilft dir ja dabei nicht. Oder all die vielen anderen Mittelchen, die viele Menschen anwenden. Eine Kraft kriegen, die dir hilft, mit der Angst fertig zu werden. Das wäre was. Ich habe sie in Jesus gefunden. Du kriegst eine Kraft, um aufzustehen, um dem Unrecht zu widerstehen, um für die Wahrheit einzustehen. Überhaupt, dass du das Leben bestehen kannst. Und wenn du diese Kraft haben willst, dann nimm Jesus als den Herrn deines Lebens an. Mach's wie der Thomas, mein Herr und mein Gott. Aus diesem lahmen Pessimisten hat Jesus einen äußerst aktiven Menschen gemacht. Bei dem ist echt was losgegangen. Der ist losgegangen bis nach Indien und hat dort den Menschen das Evangelium von Jesus gepredigt. Auch in deinem Leben kann echt was losgehen, wenn du Jesus reinlässt und ihm dein Leben gibst. Sag jetzt nicht, na ja, der Thomas, der hat es immerhin besser als ich, der konnte Jesus sehen. Aber ich kann ihn nicht sehen. Das stimmt schon, du kannst Jesus nicht sehen. Der Jörg hat Jesus auch nicht sehen können und glaubt trotzdem an ihn. Aber ich möchte dir mal sagen, was Jesus noch zum Thomas als allerletztes gesagt hat. Da hat er nämlich von dir geredet und an dich gedacht und dich gemeint. Als Thomas sagt, mein Herr und mein Gott, spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, so glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Wir wollen jetzt mit dem auferstandenen Jesus reden. Lasst uns beten.
Jesus, ich danke dir, dass du uns heute so deutlich gesagt hast, dass bei uns etwas anders werden darf. Danke, Jesus, dass du uns heute das Angebot machst, auszusteigen aus unserem alten Leben in ein neues Leben mit dir. Jesus, du weißt, wie uns unser Leben manchmal so ankotzt. Und danke, Herr, dass heute die Möglichkeit ist, bei dir neu einzusteigen. Und danke, Herr, dass du dann die vollkommene, hundertprozentige Garantie für unser Leben übernehmen willst. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. Und jetzt geht hin in dem Frieden des Herrn. Es segne und es behüte dich, Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch.